Wer ist Gott für dich? Robert hat das ja vorhin schon angedeutet, um was es heute gehen wird. Und die Frage, mit der ich euch konfrontieren möchte heute, ist: Wer ist Gott für dich? Behaltet sie doch bitte im Hinterkopf. Denn ihr werdet sie später beantworten müssen, aber nicht sofort. Deshalb lehnt euch noch mal einen Moment zurück und betrachtet mit mir doch bitte zwei Männer aus der Bibel, die zeitgleich gelebt haben, diese Frage aber recht unterschiedlich beantwortet haben. Wir finden beide im Buch Daniel. Und natürlich, einer der beiden ist Daniel, von dem wir gerade schon gehört haben, und der andere ist der König Nebukadnezar. Wie gesagt, beide haben zur gleichen Zeit gelebt. Dennoch geht das Erlebte teilweise auseinander, beziehungsweise der Blickwinkel auf das Erlebte unterscheidet sich. Deswegen werden wir beide Männer erst einmal separat betrachten. Und lasst uns mit Daniel anfangen. Ich werde einige wichtige Ereignisse auflisten und teils zusammenfassen und teils aus der Bibel vorlesen. Und eine kurze Warnung vorweg, und seid mir bitte nicht böse, ich werde ein paar Verse auslassen, einfach nur um diese Geschichten zu straffen. Wer alles gerne im Detail wissen möchte, dem empfehle ich, die Kapitel zu Hause einmal ganz durchzulesen. Daniels Geschichte beginnt in Jerusalem, wo er im Jahr 605 vor Christus in einen Krieg verwickelt wird. Und dazu lese ich aus dem ersten Kapitel die Verse 1 bis 20. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, um am Hof des Königs zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, dass man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Warum soll er sehen, dass eure Gesichter schmächtiger sind als die der anderen jungen Leute eures Alters? So brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und nach den 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Verstand und Einsicht für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachten sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Mein erster Gedanke dazu: Hätte schlimmer kommen können. Auserwählt, um zu studieren, um mit des königlichen Speisen gemästet zu werden, da hat es andere im Krieg sicher schlimmer getroffen. Auf den zweiten Blick stelle ich aber fest, wahrscheinlich war das gar nicht so einfach für Daniel. Er war ein gottesfürchtiger Mann Und genau dieser Umstand bringt ihn direkt in einen Gewissenskonflikt. Er möchte Gott weiter treu sein, möchte nicht freiwillig die Gebote Gottes übertreten und sich unrein machen. Wäre eine andere Reaktion verständlich gewesen? Sicher. Immerhin, er wurde gerade versklavt, in ein anderes Land gebracht, gegen seinen Willen. Ungehorsam hätte Strafe nach sich ziehen können, wie wir es am Verhalten vom Kämmerer sehen konnten, der Angst um sein Leben hatte. Da vielleicht mal keine dicke Lippe zu riskieren, kann man wohl kaum jemand vorwerfen. Und überhaupt, hatte sein Gott ihn nicht im Stich gelassen, als er zuließ, dass man seine Stadt eroberte, seinen Tempel plünderte? Warum also überhaupt weiter seine Gebote halten? Warum es sich nicht einfach gemütlich machen? Es lassen sich sicher noch viele weitere Gründe finden und aufzählen, warum Daniel sich hier hätte anders verhalten können. Fakt ist, er hat es nicht getan. Ich möchte die anfangs gestellte Frage einmal auf Daniel anwenden. Wer ist Gott für Daniel? Offensichtlich eine Autorität, die sein Leben bestimmt. Ein Gott, den er auch in Krisensituationen nicht verleugnet und verlässt. Ein starker Retter, dem er sein Leben anvertraut und weiß, dass es bei ihm am besten aufgehoben ist. Und er behält Recht. Gott greift ein und Daniel und seine Freunde dürfen erleben, dass ihr Gott auch in einem fernen Land alles in der Hand hat und sie aus ihrer misslichen Lage gerettet hat. Wie geht es weiter? Schon etwas später der nächste Schockmoment. Ein Mann namens Ajoch kommt in seine Provinz mit dem Auftrag, alle weisen Männer, zu denen Daniel jetzt ja auch zählte, umzubringen. Der Grund? Der König hatte einen schlimmen Traum und hat verlangt, dass seine Weisen am Hof ihn diesen Traum deuteten. Dummerweise wollte er ihnen diesen Traum aber nicht erzählen. Und hat verlangt, dass seine Weisen ihm den Traum erzählen sollen und deuten sollen. Das ist eine verflixt schwierige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass man sich ja meistens am nächsten Morgen nicht mal mehr an seine eigenen Träume erinnern kann. Aber als König kann man das wohl mal verlangen, was am Ergebnis natürlich nichts geändert hat. Keiner war in der Lage, diesen Wunsch zu erfüllen. Und in seinem Zorn hat er dann befohlen, dass eben alle Weisen in seinem Reich, die er jetzt für Nichtsnutze hält, zu töten. War Daniel unschuldig? Zu 100%. Er war ja noch nicht mal dabei im Palast, als sein König diese unmögliche Aufgabe verlangt hat. Er wurde nicht mal gefragt und bekommt das Ganze erst mit, als ihm sein Todesurteil präsentiert wird. Aber Daniel verzweifelt nicht und bittet sich wieder eine Frist heraus, um mit Gottes Hilfe dem Wunsch des Königs zu entsprechen. Und so beten Daniel und seine Freunde wieder zu Gott und baten ihn um Hilfe. Und Gott erhört ihr Gebet. Er zeigt auch Daniel diesen Traum und auch seine Bedeutung. So zog Daniel an den Hof des Königs, um ihm seinen Traum zu deuten. Schon wieder könnte man erwarten, dass Daniel sich vielleicht anders verhält. Wenn wir uns in seine Lage versetzen, was würden wir denken? War ja klar, als Diener ist mein Leben doch sowieso nur wieder den Launen des Königs ausgesetzt. Das Todesurteil ist wieder unterschrieben. Und selbst als er von Gott den Traum gezeigt bekommen hat und die Bedeutung verstanden hat, wer geht denn mit solchen Nachrichten zu seinem König? In dem Traum ging es nämlich um den Verfall des Königreichs. Solche Nachrichten einem König zu überbringen, der so launisch ist, ist irgendwie gefährlich. Aber Daniel geht hin und der König ist zutiefst beeindruckt. Denn Daniel kann ihm wirklich den Traum in allen Einzelheiten wiedergeben und deuten. Und zum Lohn ernennt er Daniel sogar zum Fürsten über Babel. Hat sich etwas an dem geändert, wer Gott für Daniel ist? Nein. Er ist immer noch die Autorität, die sein Leben bestimmt. Ein Gott, den er auch in Krisensituationen nicht verleugnet und verlässt. Ein starker Retter, dem er sein Leben anvertraut und weiß, dass es da am besten aufgehoben ist. Daniel klettert also die Karriereleiter rauf, ist kein Gefangener mehr, kein 0815-Weiser in irgendeiner Provinz. Er ist nun der Fürst von Babel. Im Laufe der Zeit durfte Daniel dann sicher noch so manchen Traum des Königs deuten. Einen weiteren bedeutenden finden wir im 4. Kapitel. Und ich empfehle es gerade nochmal, lest euch das bitte im Detail nach. Hier nur die Kurzfassung. Der König Nebukadnezar träumt von einem Baum. Und dieser Baum wird gefällt. Und da möchte er doch gerne wissen, was es damit auf sich hat. Und Daniel soll wieder der sein, der es für ihn deutet. Als Daniel von diesem Traum hört, erschrickt er. Denn dieses Mal geht es nicht nur um das Königreich, das zerfallen soll, sondern um den König selbst. Der Baum ist der König selbst, der gefällt werden soll. Er soll aus der Gesellschaft der Menschen verstoßen werden, um zu leben wie ein wildes Tier. Wie gesagt, Daniel selbst war zutiefst erschrocken, als er dem König diesen Traum auslegen musste. Eigentlich schon wieder so eine auf Leben und Tod Situation. Wer seinem König solche Nachrichten überbringt, kann nicht wirklich damit rechnen, sein Leben zu behalten, wenn der König schon Todesurteile vollstreckt, wenn Leute das Falsche essen. Daniel aber wusste, dass dieser Traum von Gott kam und war seinem Gott gehorsam. Und er blieb am Leben. Zu guter Letzt schauen wir uns dann wohl noch die bekannteste Geschichte Daniels an. Sie gehört in meiner Kindheit zu meinen absoluten Lieblingsgeschichten und unterscheidet sich in einem Punkt gravierend von den anderen. Und die Rede ist natürlich von Daniel in der Löwengrube. Ich hoffe, ihr habt gerade bei der Kindergeschichte gut aufgepasst, denn ich werde sie jetzt nicht noch einmal erzählen. Aber wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr vielleicht, wovon ich rede, wenn ich sage, dass dieses Mal etwas anders war. Bis jetzt, in all diesen bedrohlichen Situationen, war das Todesurteil so ein bisschen in weiter Ferne und Daniel konnte sich an Gott wenden und es abwenden. Dieses Mal, Moment, genau, dieses Mal wurde er erwischt, verurteilt und exekutiert. Die Falle war einfach zu perfekt, das haben wir gerade gehört. Das Gesetz unumstößlich, kein Aufschub, in der sich Daniel an Gott wenden konnte. Man hat ihn ergriffen, das Urteil vollstreckt und in diese Löwengrube geworfen. Wer ist Gott für Daniel? Ist er einer, auf den er wütend ist, dem er Vorwürfe macht? Gott, ich war dir doch immer treu. Ich habe doch alles gemacht, was du verlangst hast. Ich habe die schlimmen Träume dem König gedeutet. Ich habe dich jeden Tag angebetet. Und das ist der Lohn? Ich soll in die Löwengrube geworfen werden und gefressen werden wegen dir? Weil ich dich geliebt habe? Nichts dergleichen passiert. Gott ist immer noch die Autorität, die sein Leben bestimmt. Ist immer noch der, den er auch in Krisensituationen nicht verleugnet und verlässt. Ein starker Retter, dem er sein Leben anvertraut und weiß, dass es da am besten aufgehoben ist. Und so ist es dann ja auch passiert. Gott rettet Daniel aus der Löwengrube unversehrt. Damit sind wir erstmal durch mit Daniel und können uns König Nebukadnezar widmen, um den Vergleich zu haben. Und keine Sorge, viele Ereignisse überschneiden sich, sodass diese Ausführung etwas kürzer ausfallen wird. Wer ist König Nebukadnezar? Wir lernen ihn kennen als großartigen Feldherrn, der die Stadt Jerusalem erobert, den Tempel Gottes plündert und zerstört. Als mächtigen König, der über Leben und Tod entscheidet. Aber auch als klugen Herrscher, wie man zum Beispiel am Beispiel sieht, wie er mit seinen Gefangenen umgegangen ist. Er ist dabei, ein mächtiges Reich zu gründen, mit Erfolg. Denn er als König regiert dieses Reich auf dem absoluten Zenit. Wer ist Gott für so einen mächtigen König? Anscheinend ein Niemand. Es macht ihm scheinbar nichts aus, den Tempel auszurauben und zu zerstören. Nebukadnezar macht, was er will. Wer soll sich ihm schon in den Weg stellen? Ein paar Jahre später erhält er dann von Gott einen Traum, den er nicht verstehen kann. Und wie wir schon wissen, überreagiert er ein klein wenig, als keiner seiner Weisen ihm diesen Traum erzählen und deuten kann, bis auf Daniel. Und der macht kein Geheimnis daraus, dass er die Antworten für den König direkt von Gott bekommen hat. Und der König wird das erste Mal mit der Macht Gottes konfrontiert. In Daniel Kapitel 2, Vers 46 und 47 finden wir seine Reaktion. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speiseopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, Wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Wow, was für ein Eingeständnis. Er erkennt an, dass Gott über alle anderen Götter steht und ein Herr über alle Könige ist. Man könnte meinen, dass hier ein Umdenken stattfindet. Mal schauen, ob da was dran ist. Die nächste Begebenheit ist eine neue, in der Daniel jetzt zwar keine Rolle spielt, die aber ein gutes Bild davon zeichnet, wie Nebukadnezar sich selbst sieht. Es geht um die drei Männer im Feuerofen. Und ich lese aus dem dritten Kapitel die Verse 1 bis 6. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Okay, wir kennen diese Geschichte. Wir wissen, dass Daniels Freunde in dieses Feuer geworfen werden, weil sie sich weigerten, das goldene Bild anzubeten und dass sie aus diesem Feuer gerettet wurden. Aber da stimmt doch was nicht. Hat Nebukadnezar nicht eben erst verkündet, dass der Gott Daniels über alle Götter und Könige steht? Und jetzt lässt er ein Standbild errichten und befiehlt, unter Androhung der Todesstrafe, dass alle dieses Bild anbeten sollen? Erneut muss Gott ihm seine Macht vor Augen führen, wie schon bei der Deutung des Traums. Gott macht unmissverständlich klar, wer alle Macht in Händen hält, indem er die drei Männer unversehrt aus dem Ofen rettet. Und so kommt es zu einem weiteren emotionalen Ausbruch Nebukadnezars. In Vers 29 steht: So sei nun dies mein Gebot. Wer unter allen Völkern, Nationen und Sprachen den Gott Schadrachs, Mesachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so retten kann. Wer ist Gott für König Nebukadnezar? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Hat er es jetzt wirklich begriffen, dass Gott über allem steht und er ihm nichts entgegensetzen kann? Wer sowas erlebt, der kann doch eigentlich gar nicht mehr den Herrschaftsanspruch Gottes leugnen, oder? Nun, Nebukadnezars Taten sprechen leider eine andere Sprache. Es kommt zum bereits erwähnten Traum, der Baum, der gefällt wird. Ein Traum als letzte Chance Gottes, für ihn umzudenken. Daniel appelliert an den König, sein Verhalten zu ändern. Wir lesen das in Daniel 4, Vers 24. Darum, mein König, lass dir meinen Rat gefallen und mach dich los und ledig von deinen Sünden. Durch Gerechtigkeit und von deiner Missetat, durch Wohltat an den Armen, so wird es dir lange wohlergehen. Nebukadnezar hört nicht auf diesen Rat. Und ich lese weiter in Vers 26. Denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach: Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt, durch meine große Macht zur Ehre meiner Herrlichkeit. Ehe noch der König diese Worte ausgeredet hatte, kam eine Stimme vom Himmel: Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, dein Königreich ist dir genommen. Man wird dich aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen und du sollst bei den Tieren des Feldes bleiben. Kraut wird man dich fressen lassen wie die Rinder. Und 7 Zeiten sollen hingehen, bis du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über alle Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Im gleichen Augenblick wurde das Wort erfüllt an Nebukadnezar und er wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen. Und er fraß Kraut wie die Rinder und vom Tau des Himmels wurde sein Leib nass, bis sein Haar wuchs, so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. 2 Männer, die beide Zeugen von Gottes großer Macht wurden. Aber was sind das für unterschiedliche Reaktionen darauf? Wer ist Gott für dich? Für Daniel ist Gott sein Herr. Er ist ihm untergeordnet. Gott hat Autorität über sein Leben. Für Nebukadnezar ist Gott ein Gleichberechtigter. Ein mächtiger Gott, das steht außer Frage. Aber er sieht sich als ebenbürtig. Er selbst ist doch auch so mächtig. Und da liegt der Unterschied. Daniel folgt seinem Gott kompromisslos und Nebukadnezar sucht den Kompromiss. Und lasst mich das einmal kurz erklären, damit jeder versteht, was ich meine. Was ist ein Kompromiss? Ich lese mal den Wikipedia-Eintrag. Der Kompromiss ist eine vernünftige Art, widersprüchliche Interessen auszugleichen. Er lebt von der Achtung der gegnerischen Position und gehört zum Wesen der Demokratie. Kompromisse können viele Lebensbereiche der Menschen betreffen. Hinter einem Kompromiss steht immer ein Konflikt zwischen verschiedenen Wünschen, Interessen und Bedürfnissen. Meist ergeben sich Konflikte zwischen verschiedenen Menschen, manchmal aber auch im Inneren eines Menschen oder zwischen Gruppen, Organisationen, Staaten, Kulturen oder Religionen. Ein Kompromiss, und das ist wichtig, kann geschlossen werden, wenn keine der beiden Seiten genug Kraft besitzt, um die eigenen Ziele konsequent und vollständig zu verfolgen. Und genau das scheint das Problem von Nebukadnezar zu sein. Er sah sich Gott als einen Gleichstarken gegenüber, der zwar die Stärke des anderen akzeptiert hat, aber seine Wünsche, sein Denken, seine Ehre, seinen Ruhm so gelebt hat und geschaltet und gewaltet hat, wie er wollte. Wie ist das bei dir und wie ist das bei mir? Ich will ehrlich sein. Ich finde, Kompromisse sind eine tolle Sache. Sie sind hilfreich in so vielen Situationen. Bestandteil meines täglichen Lebens, zum Beispiel auf der Arbeit. Wenn ich mal wieder entscheiden muss, wie schnell ich fertigen möchte oder wie gut möchte ich fertigen. Das eine ist für den Kunden gut, das andere ist für unsere Firma gut. Das sind zwei unterschiedliche Interessen. Quantität gegen Qualität. Da muss ein Kompromiss her. Wobei, das fängt doch eigentlich schon viel früher an. Da steht mein Interesse, so lange wie möglich im Bett zu bleiben, gegen das Interesse meines Arbeitgebers, pünktlich auf Arbeit zu sein. Da fange ich an, Kompromisse zu schließen. Muss der Kaffee morgens zu Hause sein? Oder reicht es mir, wenn ich mir zum Schichtbeginn schnell einen aus dem Kaffeeautomaten hole? Das gibt mir mindestens 15 Minuten länger im Bett. Ein ganz anderes Beispiel. Meine Frau und ich, wir hatten ja vor 2 Monaten das Vergnügen, während Corona-Zeiten heiraten zu dürfen. Was meint ihr, was wir an Kompromissen schließen mussten? Damit das überhaupt stattfinden kann. Damit am Ende alle irgendwie glücklich sind. Aber es hat funktioniert. Es war eine wunderschöne Hochzeit, und an der wir wirklich nichts bemängeln konnten. Was ich damit sagen möchte, ist, Kompromisse sind tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Sie sind allgegenwärtig in der Politik, sie sind normal. Ein Instrument, auf das wir uns im Alltag verlassen. Und sie funktionieren auch so lange gut, solange das Kräfteverhältnis stimmt. Stimmt dieses Kräfteverhältnis nicht mehr, wird es schwieriger. Was glaubt ihr denn, wie ein Kompromissvorschlag eurerseits ausgeht, wenn ihr gerade mit dem Polizeibeamten redet, der euch gestoppt hat, weil ihr zu schnell unterwegs gewesen seid? Ich glaube, das wird nichts. Die Kraft des Gesetzes wird wohl deutlich stärker sein als unser Wunsch, kein Bußgeld bezahlen zu müssen. Was also können wir aus dieser ganzen Sache lernen? Erstens, beantworte diese Frage ehrlich für dich selbst. Wer ist Gott für dich? Folgst du Gott bedingungslos? Ordnest du dich ihm unter? Oder versuchst du, Kompromisse mit ihm zu schließen? Und dabei geht es wahrscheinlich nicht um so extravagante Sachen wie bei König Nebukadnezar. Zumindest habe ich noch bei keinem von euch im Garten eine Statue gesehen, bei der ihr mich gezwungen habt, sie anzubeten. Ich glaube, die Gefahr liegt eher in der Routine der Dinge, weil wir es so gewohnt sind, Kompromisse zu machen. Und da besteht dann die Gefahr, dass wir das eben mit Gott genauso machen und unsere Wünsche über die seinen stellen. Bei Daniel und seinen Freunden fing das Ganze ja auch nicht im Feuerofen an, gleich mit so extremen Situationen, sondern bei einer in unseren Augen vielleicht eher einer Kleinigkeit, nichts Unreines zu essen. Da kann ich gleich noch einmal zu meinem Beispiel am Morgen kommen. Wenn ich mir eigentlich vornehme, den Tag mit Gott zu starten, aber der Wunsch, morgens länger zu schlafen, größer ist, wie oft entscheide ich mich für den Kompromiss und bleibe halt lieber etwas länger im Bett, weil ich noch müde bin? Oder wie oft sind wir an einem Samstagabend vielleicht noch unterwegs, auf einer Feier, Geburtstag, Hochzeit, was auch immer es ist, und entscheiden uns am nächsten Morgen dann gegen den Gottesdienstbesuch, weil es halt wieder so spät geworden ist und man müde ist. Und ist halt passiert. Und das passiert öfter. Und ich möchte jetzt damit keinem die Feiern schlecht reden und auch niemand seinen Schlaf nicht gönnen. Jeder wird es am besten wissen, wo er zugunsten der eigenen Interessen Gott nicht den Vorrang gibt. Bei dem einen ist es vielleicht das hart verdiente Geld, das er lieber ins Auto oder ins Haus steckt, anstatt es in Gottes Reich zu geben. Ein anderer lässt vielleicht seinen Dienst in der Gemeinde schleifen, weil die Fußballsaison wieder angefangen hat. Leute, die Auswahl ist riesig. Das Problem dabei, wir treffen solche Kompromisse einseitig, wie Nebukadnezar. Dabei stimmt das Kräfteverhältnis zu dem, mit dem wir sie zu schließen versuchen, nicht mal ansatzweise. Deshalb noch einmal die Frage, wer ist Gott für dich? Ich würde diese Frage gerne so beantworten können wie Daniel. Dass Gott die oberste Priorität in meinem Leben hat, in allen Dingen, ich auch in Krisensituationen zu ihm halte, er mein starker Retter ist, dem ich mein Leben anvertraue und weiß, dass es bei ihm am besten aufgehoben ist. In jeder Situation. Wenn ich ehrlich bin, ertappe ich mich aber viel zu oft dabei, mich so zu verhalten, wie Nebukadnezar es tat. Wenn du diese Frage wie Daniel beantworten kannst, herzlichen Glückwunsch. Dir habe ich dann aber auch nicht mehr viel zu sagen, als mach weiter so. Du hast dein Leben und deine Beziehung absolut im Griff. Deine Beziehung zu Gott absolut im Griff. Wenn es dir eher geht wie mir und Nebukadnezar, dann habe ich trotzdem gute Nachrichten für dich. Unser Gott ist ein gnädiger Gott, der nicht wie Nebukadnezar die Menschen, die ihm ungehorsam sind, sofort in den Feuerofen schmeißt, sondern uns die Möglichkeit gibt, uns zu ändern und umzukehren. Und er will uns vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass ich die Geschichte von Nebukadnezar nicht bis zum Ende erzählt habe. Nachdem Gott ihn von seinem Thron gestoßen hatte und er 7 Zeiten wie ein Tier gelebt hat, lesen wir in Kapitel 4, ab Vers 31. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für währt. Gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er es will, mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Zu derselben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kamen wieder auf mich, zur Ehre meines Königreichs. Und meine Räte und Mächtigen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Macht. Darum lobe und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Das ist wahre, echte Einsicht und Umkehr. Nicht nur zu wissen, dass Gott allmächtig ist, sondern sich dieser Macht auch unterzuordnen. Diese Möglichkeit hat Jesus auch uns am Kreuz gegeben, die Möglichkeit umzukehren, Gottes Herrschaft anzuerkennen und Vergebung zu bekommen für unser Fehlverhalten. Einen zweiten Punkt, den wir mitnehmen sollten. Wer sich Gott unterordnet, der kann was erleben. Ich finde es schon bezeichnend im Buch Daniel, wie viel Wunder er erlebt. Und wenn man schaut, und man schaut vielleicht etwas neidisch auf Daniels Leben und fragt sich, warum passiert mir sowas nicht? Nicht mal ansatzweise. Und die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir Situationen meiden, in denen Gott helfend eingreifen kann, dann werden wir auch nichts erleben. Was wäre denn passiert, wenn Daniel das Essen einfach gegessen hätte? Was wäre passiert, wenn Daniels Freunde sich halt einfach vor dem Bild niedergeworfen hätten? Was wäre passiert, wenn Daniel einfach mal einen Monat lang leise gebetet hätte und nicht öffentlich vorm Fenster. Nix. Es wäre nichts passiert. Geht das uns vielleicht auch so? Vielleicht lässt du dich jedes Mal begeistern, wenn Leute aus der Gemeinde zurückkommen und von dem Erlebten erzählen, von ihren Missionseinsätzen, wie wir es heute auch von Johann zum Beispiel gehört haben und denken, wow, Gott hat da richtig eingegriffen, was für ein Erlebnis. Und das willst du auch einmal erleben. Aber wenn dann die Zeit kommt, um sich beim Soccercamp anzumelden oder beim Baseballcamp mitzuarbeiten, dann sind die Sorgen der Finanzierung so groß und man denkt, wahrscheinlich ist man überhaupt nicht gut genug dafür. Und wer sich diesen Sorgen unterordnet und nicht Gott, der seine Kinder aus einem brennenden Ofen retten kann, der den Löwen das Maul schließt, um sein Kind zu retten, der wird die Wunder, die Gott für ihn bereithält, nicht erleben. Und ganz ehrlich, ich glaube, auch Daniel hatte oft Sorgen und Angst. Aber er ist mit dieser Angst zu Gott gegangen, dem er sein Leben anvertraute. Trau dich, mit Gott zu leben, dann wirst du was erleben. Das ist etwas, was ich schon oft erlebt habe und sicher viele andere auch hier. Und da gibt es sicher viel Spannendes zu hören. Und vielleicht können wir das ja nach dem Gottesdienst mal uns gegenseitig zusprechen. Aber ich bin mir sicher, dass nichts davon, was wir zu hören bekommen könnten, damit zu tun hat, dass wir zu Hause vorm Fernseher gesessen sind. Sondern als wir unterwegs waren mit Gott, ihm vertraut haben, wenn sich Menschen in Situationen gewagt haben, die schwierig waren, aber sie erleben durften, wie Gott durchträgt. Trau dich, mit Gott zu leben, dann wirst du was erleben. Lasst mich das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Nimm dir Daniels Beziehung zu Gott und sein Gottesbild zum Vorbild. Erkenne nicht nur Gottes Größe an, sondern ordne dich hier unter. Auch in den kleinen Dingen des Alltags. Lass dich nicht von irdischer Macht korrumpieren, wie Nebukadnezar es tat. Auch Daniel wurde in seinem Leben zu einem sehr mächtigen Mann, der trotzdem nie vergaß, dass Gott immer noch über ihm stand. Lass dich nicht durch Stolz und eigene Wünsche dazu verleiten, einseitige Kompromisse einzugehen. Und zu guter Letzt, renne in Krisensituationen in Gottes Arme und nicht von ihm weg. Dann wirst du Gottes mächtige Hand in dein Leben eingreifen sehen und erleben, wie er für dich sorgt. Amen.